Herzlich willkommen, liebe Hansa-Fans und Mitglieder, zu einer neuen Hansa-TV-Ausgabe und auch gleichzeitig einem neuen Podcast aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr. Denn auch in der Saison 2025-26 wollen wir euch natürlich mit interessanten Gesprächspartnern aus dem Hansa-Kosmos und dem Umfeld auf dem Laufenden halten. Und den Anfang macht dieses Mal jemand, der zwar auch Neuzugang ist, er hatte seinen offiziellen ersten Arbeitstag am 1. Juli 2025, aber der trotzdem kein Unbekannter beim FC Hansa Rostock ist, denn er hat eine Hansa-Vergangenheit. Ich freue mich auf unseren neuen Vorstandsvorsitzenden Ronald Maul. Herzlich willkommen, schön, dass du Zeit für uns hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf interessante Fragen.
Da kannst du dich auch drauf freuen, denn auch die Hansa-Fans haben wieder die Gelegenheit genutzt und haben ein paar Fragen an dich gestellt. Die meisten habe ich eingebaut in unser Gespräch und einige hinten raus dann noch mit dabei. Kannst du dich wirklich drauf freuen. Die erste spannende Frage, die natürlich als erstes auftaucht, ist, dürfen die Hansa-Fans und Mitglieder dich dann Ronny nennen oder jetzt, wo du Funktionär bist, ist es dann eher der offizielle Ronald Maul?
Also ich glaube, man sollte immer so bleiben, wie man ist und wie man sich wohlfühlt. Bei mir war es immer der Ronny. Ich bin da total entspannt. Wenn jemand das Gefühl hat, er muss mich Ronald nennen, werde ich da auch reagieren. Aber es gibt da keine Regeln. Und am Ende wird eh jeder Ronny rufen. Das ist auch total in Ordnung.
Das gefällt dir selber auch tatsächlich besser?
Ja, es ist eine Gewohnheit. Ich glaube, wenn jetzt wirklich jemand Ronald sagt, dann haben das in der Regel eigentlich immer nur meine Eltern gemacht, wenn es irgendwie mal ganz brenzlig wurde. Und ansonsten war es eigentlich immer der Ronny und das ist auch total in Ordnung.
Ja, das kenne ich von Olli und Oliver. Das ist natürlich auch ganz klar. Wenn meine Mutter Oliver gesagt hat, war schon Gefahr in Verzug. Was sagt deine Frau eigentlich zu dir?
Die sagt auch Ronny.
Ah, tatsächlich,
das ja? Das ist auch völlig in Ordnung und das hat sich jetzt über so viele Jahre auch gut eingespielt und das soll sich auch nicht ändern.
Hat sie dich als Ronny kennengelernt oder hast du dich offiziell als Ronald vorgestellt?
Das ist eine gute Frage und es ist auch schon so lange her, es ist auch schon 1991 gewesen, als wir uns kennengelernt haben. Da wird sie wahrscheinlich aber auch trotz alledem ganz vernünftig immer Ronny sagen, ja.
Doch. Okay. Schön. Du bist jetzt knapp eine Woche hier, hattest schon ein paar Runden, die du gedreht hast. Hast du alle Gesichter, alle Namen und alle Funktionen tatsächlich schon drauf?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin auf einem guten Wege, aber es ist schon so, dass es doch eine recht große Organisation ist und dass man sicherlich noch den einen oder anderen Tag braucht. Wenn du mich jetzt direkt abfragen würdest, dann könnte es durchaus hier und da noch mal ein kleines Problem geben. Aber ich bin sehr bemüht und hoffe, dass ich da so bald wie möglich irgendwie alles auch kennengelernt habe und jeden kennengelernt habe und jeden noch mal die Hand geschüttelt habe. Und dann, glaube ich, wächst das gut zusammen.
Wie war so dein Gefühl, als du so die Runde gemacht hast durch die Geschäftsstelle? Wie bist du angekommen selber so?
Ja, ich bin ja grundsätzlich erstmal zunächst immer ein sehr positiver Typ und ein sehr optimistischer Mensch an sich. Und es hat mir natürlich großen Spaß gemacht, was ich extrem angenehm finde, dass sich so die Laufwege ja eigentlich gar nicht so verändert haben, auch wenn ich jetzt ein paar Jahre weg war. Aber es sind schon noch einige, die meisten Wege ja irgendwie alle noch die gleichen. Da sitzen zwar jetzt auch ein paar andere Leute, aber es wirkt schon alles sehr vertraut und das ist für mich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
Wobei wir ja inzwischen doch wieder sehr weit auseinander sitzen. Eine sitzen in der Geschäftsstelle beim Nachwuchs, dann im Stadion, im Stadion-Innenraum unter der Süd. Also die Wege sind ein bisschen länger geworden, ne?
Ja, es ist schon deutlich größer geworden, die Organisation. Wobei auch zu meiner ersten aktiven Zeit die Geschäftsstelle auch drüben am NLZ war. Also das ist mir ja schon am Ende auch sehr geläufig. Es gibt natürlich jetzt deutlich mehr Büros, als es damals gab. Und es ist aber jetzt nicht so, dass ich einen Kompass brauche. Ich finde das schon alles irgendwie auch noch ganz gut.
Apropos Geschäftsstelle und Mannschaft, hast du dann Einstand schon gegeben?
Das wird auf jeden Fall kommen. Der ist bisher jetzt heute noch nicht geschehen, aber das wird auf jeden Fall kommen. Und da können alle ganz beruhigt sein. Das macht er ganz vernünftig.
Ja, gerade jetzt, wenn die heißen Wochen und Monate bevorstehen, auch wettertechnisch, macht es dann auch viel Sinn, dann vielleicht mit Eis oder Limonade dann auftrumpfen zu können.
Ja, da lassen wir uns schon was Schönes einfallen. Also da bin ich mir sicher.
Ja. Du hast ja schon den ersten Überblick verschaffen können. Trotzdem, die Fülle der Aufgaben, die ist doch schon sehr umfangreich, das, was dich hier beim FC Hansa erwartet, ne?
Ja, es ist jetzt natürlich schon so, dass im Großen und Ganzen man schon weiß, was auf einen zukommt. Jetzt geht es natürlich trotz alledem auch darum, im Detail da jetzt nochmal in jeden Bereich auch nochmal tiefer einzusteigen und dann auch wirklich so ein Gespür dafür zu bekommen, wie es läuft, ob es läuft, ob es gut läuft. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir eine zunächst erstmal eine sehr positiven Situation sind, dass jetzt nicht irgendwie alles am Boden liegt und zerstört ist und irgendwie alles ganz negativ ist, sondern es ist am Ende ja so, dass die Kocke da auch schon sehr gut unterwegs ist.
Ja, die Strukturen stehen und sind natürlich auch sehr verzweigt teilweise, was natürlich aber auch ein Problem darstellt, wenn man viele Jahre in der dritten Liga unterwegs ist, weil es wirtschaftlich natürlich schon etwas einfacher in der zweiten Liga ist, ne?
Das ist natürlich richtig, aber es geht jetzt gerade auch bei uns im Vorstand auch darum, dass wir jetzt uns auch in der ersten Zeit auch mal dann zusammensetzen und uns auch wirklich mal genug Zeit nehmen, dann die Bereiche zu reflektieren und auch zu sagen, wie wir es jetzt eigentlich genau am besten einteilen. Da wird es immer mal ein paar Sachen geben, die man dann vielleicht nochmal übergibt oder abgibt, aber das wird jetzt sicherlich so gerade in den ersten 4 Wochen, würde ich es jetzt mal nennen, schon so ein Prozess sein, wo man dann auch genau weiß, wie man dann eigentlich auch loslegen will.
Ja, tatsächlich hat sich ja das Gesamtgefüge ein klein wenig verändert mit deinem offiziellen Amtsantritt. Der Vorstand ist wieder auf 3 Personen verkleinert worden. Aber die anderen beiden, die dabei sind, Michael Meyer für Nachwuchs- und Vereinswesen und Roman Felke, ja auch ganz wichtig für die Finanzen, sind dabei geblieben. Günter Fett, der bisher im Vorstand war, ist jetzt Direktor für die Flutlichtmasten und Stadioninfrastruktur, ist also trotzdem immer noch auf eurer Ebene dann fast mit anzusiedeln. Trotzdem, ihr müsst euch so ein bisschen finden, das hast du schon gesagt. Gibt es so Priorisierungen? Wird der Sport beispielsweise aufgrund auch deiner Erfahrung in diesem Bereich ganz klar bei dir dann liegen?
Also ich glaube, es wird jetzt keine ganz großen Veränderungen geben. Natürlich werden wir uns dann überlegen, wer dann die Aufgabenbereiche von Günther dann mit übernimmt. Da gibt es aber auch schon Ideen, wie das dann ablaufen soll. Aber es wird schon so sein, dass ich vorrangig dann auch für den Sport verantwortlich bin. Das macht aus meiner Sicht eigentlich schon auch Sinn. Das ist das, was ich auch viele Jahre gemacht habe. Und deswegen wird das auch auf jeden Fall mein Bereich auch sein.
Ja, es haben sich ja viele Fans und Mitglieder auch gewünscht, dass Sportkompetenz zurück in den Vorstand kommt, denn es gab ja dann tatsächlich sogar die Überlegung, einen Sportvorstand wieder zu installieren, aber wenn man das dann kombinieren kann, Vorstandsvorsitzender, der aus dem Sport kommt und da auch seine Kernkompetenz sieht, ist das ja dann eine recht gute Lösung dann auch. Ne?
Ja, das ist zumindest die Idee und das traue ich mir auch absolut zu. Ich bin jetzt am Ende auch sehr, sehr lange im Sport auch unterwegs und insofern glaube ich, dass das wirklich sehr gut passt.
Aber all die anderen Aufgaben, die dazugehören, die hast du ja auch schon erlebt. Du hast ja dann in Meppen als Geschäftsführer, auch wenn es sicherlich vielleicht eine Nummer oder wenigstens eine halbe Nummer kleiner ist als beim FC Hansa, ja trotzdem alles kennengelernt, welche Aufgaben dazugehören. Weil am Ende des Tages ist ein Vorstandsvorsitzender nichts anderes als ein Geschäftsführer, ne?
Das ist schon am Ende identisch. Es war für mich, glaube ich, auch eine ganz gute Lehre. Jetzt zum Beispiel auch bei so einem Verein wie SV Meppen, der sicherlich in Summe kleiner ist. Aber trotzdem sind die Bereiche ja die gleichen. Und wenn man da in jedem Bereich irgendwo mal so ein bisschen mit drinsteckt, ich war nicht zuletzt in Meppen auch alleiniger Geschäftsführer und da auch für alle Bereiche irgendwie mit verantwortlich. Nicht in der Tiefe, wie es jetzt hier aufgeteilt ist, aber ich glaube schon, dass ich eine sehr gute Voraussetzung habe, um mich dann auch in den Bereichen irgendwo ein bisschen da auch mit einzubringen und natürlich aber auch voranzugehen.
Hast du Projekte, die du so kurz- und mittelfristig direkt ins Auge fasst oder muss sich das jetzt erst tatsächlich in den nächsten Wochen so ein bisschen auch ergeben?
Ja, ich glaube, es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, sportlich so Projekte. Ich glaube, wenn man jetzt mit dem FC Hansa unterwegs ist, dann ist es klar, dass man natürlich so erfolgreich wie möglich spielen will. Und da hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen, wenn in meiner Amtsperiode wir da eine Liga höher klettern. Das ist ein Ziel, das ist immer schwierig rumzubrüllen und zu sagen, hier, wir müssen, wollen aufsteigen, das wollen viele. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind gegeben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Und wenn man erfolgreich spielt, dann wird es auch sicherlich gelingen, dass wir dann ganz oben mit dabei sind. Das ist die Idee. Ansonsten wird es so sein, dass wir auch ein paar Infrastrukturthemen immer haben. Es wird immer darum gehen, die Möglichkeiten zu verbessern, die Bedingungen. Die sind von Hause aus natürlich aber auch nicht schlecht. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Bedürfnisse in allen Bereichen und da muss man so einen Mittelweg finden, wie man auch insgesamt die Bedingungen dann Stück für Stück auch weiter verbessern kann. Das geht mit Trainingsbedingungen los und endet aber nicht zuletzt auch mit dem Gesamtthema, alles, was sich so rund ums Stadion bewegt.
Wenn man sich so die Einzelbereiche anschaut, die wirklich gut funktionieren im Moment, das ist der Fanartikelverkauf, der tolle Zahlen liefert, das ist das Ticketing, das super Zahlen liefert, auch die Vermarktung, wir sind quasi ausvermarktet. Hast du dir schon ein bisschen Überblick über diese Bereiche verschaffen können und hast vielleicht sogar noch Optimierungsbedarf irgendwo gesehen?
Ja, also es ist ja so, dass wir insgesamt als Verein auch immer Ziele haben und immer Ziele haben werden. Und natürlich sind wir im Moment sehr glücklich über die Situation, aber man sollte nie zufrieden sein. Es geht immer noch ein Stück besser und es geht immer ein Stück mehr. Aber es müssen die Möglichkeiten auch ergeben. Also da muss man auch Voraussetzungen schaffen, dass man auch weiter wachsen kann. Aber insgesamt glaube ich schon, dass wir auf einem guten Level unterwegs sind, aber wir sollten nie zufrieden sein.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du beim FC Hansa gelandet bist? Wie ist da der Ablauf gewesen? Wer hat dich wann wie das erste Mal so richtig kontaktiert?
Ja, es ist ja schon so, dass ich das auch schon mal vor einigen Jahren mal das Thema hatte und mal angesprochen wurde, ob ich mir das vorstellen könnte. Da war es für mich so von der Lebenssituation her noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Und jetzt ist in den letzten Wochen natürlich dann auch wieder so gewesen, dass ich angesprochen wurde, als bei mir dann irgendwann auch klar war, dass in meiner vorherigen Position der befristete Vertrag nicht verlängert wird und dass ich auf der Suche bin nach einer neuen Aufgabe und Herausforderung. Und jetzt hatte zum einen ich das Gefühl, dass es gut passt, aber der Aufsichtsrat auch. Und insofern haben wir uns dann kennengelernt und beidseitig, würde ich jetzt mal sagen, für gut befunden. Und insofern glaube ich, dass das jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist und ich freue mich total auf die Aufgabe.
Warst du überrascht, dass man gleich mit dieser sehr wichtigen Aufgabe Vorstandsvorsitzender auf dich zugekommen ist? Weil das ist ja auch eine sehr große Verantwortung, die man da übernimmt, ne?
Ja, es ist natürlich eine große, herausfordernde Aufgabe. Dessen bin ich mir auch total bewusst und weiß auch, dass es keine leichte Aufgabe ist. Das ist total okay. Es wird ja trotzdem eine Idee vom Aufsichtsrat gegeben haben, warum man mir das oder warum man mich da angesprochen hat und mir das zutraut. Und da wir uns das beide zutrauen, glaube ich, ist das auch total in Ordnung.
Ja, und solche Entscheidungen fallen ja auch nicht nach einem Gespräch von 20 Minuten. Ne? Das ist ja dann auch ein Prozess. Auch wenn vielleicht dann das Zeitfenster nicht besonders groß ist, aber da führt man dann trotzdem viele Gespräche dann und mit verschiedenen Personen, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich gehe jetzt offen und ehrlich nicht davon aus, dass ich der einzige Kandidat war. Aber es ist ja dann schon so gewesen, dass es ein Prozess war und dass ich mich dann am Ende da durchgesetzt habe. Da freue ich mich total drüber und bin hochmotiviert, das jetzt auch so bestmöglich auszufüllen.
Musste der Aufsichtsrat dich auch ein bisschen locken mit ein paar bestimmten Dingen oder hast du schon gesagt, nee, ich bin echt heiß auf genau so eine Aufgabe?
Ja. Also da muss man nicht groß locken. Jeder weiß, wer in dem Fußballgeschäft unterwegs ist. Ich habe Hansa immer verfolgt. Das war jetzt nicht zuletzt durch meine 5 aktiven Jahre hier. Natürlich auch ein sehr, also schon ein Verein, der auch meine Karriere und mein Leben auch extrem bewegt haben und mir auch viel gegeben hat und wo ich viel mitgenommen habe. Deswegen ist man immer verbunden geblieben und man hat sich immer interessiert. Und wenn dann so ein Verein wieder ruft, dann muss man auch ehrlicherweise nicht so ewig lange überlegen. Das ist schon noch so.
Und die Familie war auch fein damit? Du hast ja schon ein bisschen eben angedeutet, dass es vielleicht vor 5 Jahren nicht so leicht und so schnell geklappt hätte mit einer Zusage von deiner Seite.
Ja, also meine Familie weiß, dass ich in den Fußball gehöre und dass ich da Spaß im Fußball habe und dass das irgendwie auch mein Leben ist. Und insofern sind die auch total damit fein. Und die sind jetzt auch in einem Alter, die Kinder, wo die gut damit umgehen können. Und insofern ist das alles sehr positiv, ja.
Das heißt, für deine Familie wird der Lebensmittelpunkt vorerst noch Osnabrück bzw. Umland von Osnabrück sein und du wirst dann pendeln, wenn es sich ergibt.
Ja, also wir sind schon ganz ehrlich, das ist jetzt erstmal eine Fernbeziehung und ob man pendeln kann und wie oft man pendeln kann, das lassen wir jetzt erstmal alles dahingestellt sein. Ich war auch die letzten Jahre sehr viel zu Hause, insofern gehört das zu dem Geschäft dazu. Das ist so und dessen sind wir uns auch alle bewusst, aber meine Kinder sind jetzt auch in einem Alter schulisch, wo man jetzt auch nicht eben irgendwie sagt, komm, jetzt fangen wir wieder an einem ganz anderen Ort mit der Schule wieder an und das sollen die erstmal alles in ihrem vertrauten Umfeld gerne so weitermachen.
Naja, und ich sag mal, der schlechteste Ort zum Leben ist Rostock und Warnemünde jetzt ja auch nicht. Deine Familie wird dich auch schon regelmäßig besuchen kommen, ne?
Es gibt schon reichlich Anmeldungen, ja.
Zumal ja auch Osnabrück jetzt nicht so weit weg ist. Ne? Das hätte dann natürlich auch anders laufen können, dass man da vielleicht 6, 7 oder 8 Stunden unterwegs ist.
Müssen nicht extra fliegen, nein.
Ja, das ist wohl wahr. Was bist denn du für ein Führungstyp so? Lässt du gern die Abteilung, ich sag mal so in Anführungsstrichen, allein laufen und lässt dich so hin und wieder auf den Stand bringen? Oder willst du am Ende und willst dann einfach am Ende Ergebnisse sehen? Oder bist du schon jemand, der über jeden Schritt auch informiert werden will und eingebunden werden will über alles, was da passiert? Also diese diese Gesamtübersicht nie außer Hand geben?
Also wir sind natürlich jetzt in unserer Funktion am Ende dafür verantwortlich und wir müssen schon genau wissen, was überall auch passiert im Vorstand. Diese Positionen sind auch klar verteilt. Ich für mich würde jetzt sagen, dass ich grundsätzlich trotz alledem auch eher einen sehr lockeren Umgang habe und dass bei mir auch irgendwie keiner große Angst haben muss. Es wird trotzdem so sein, wenn irgendwas nicht funktioniert, werden auch wir natürlich dann irgendwann mal die Zügel anziehen müssen. Aber wenn etwas gut läuft, dann bin ich auch ein großer Fan davon, die Leute dann auch weiterzuentwickeln und auch machen zu lassen. Und wenn es am Ende dann gut läuft, ist es nicht schlimm, wenn man jetzt am Ende nicht omnipräsent ist, aber es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber ich hätte es natürlich schon auch ganz gerne, wenn es gut läuft und wenn man dann nicht so viel eingreifen muss. Aber regelmäßig informiert und regelmäßig upgedatet muss man auf jeden Fall werden. Also das gehört einfach auch dazu und dessen bin ich mir auch bewusst und das werden wir auch gut hinkriegen.
Und so ein reinigendes Gewitter, wo man sich vielleicht auch mal einmal die Meinung sagt, kann manchmal ja auch einen Fortschritt bedeuten, ne?
Ja, es gehört ja ehrlicherweise immer dazu. Also das war auch als aktiver Spieler, man muss sich auch mal eine Meinung sagen können, dass es tut vielleicht auch mal weh und das ist vielleicht auch mal ein Stück weit, dass man das Gefühl hat, es ist vielleicht auch ungerecht, aber man muss trotzdem auch immer im Sinne des Vereines dann Entscheidungen treffen. Es werden auch mal Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht nicht schön sind. Es gehört genauso dazu wie gerne auch loben, das mache ich auch gerne, das ist schon klar und bin da auch sicherlich sehr positiv, aber es gehört zu dem Job genauso auch dazu, dass wenn es drauf ankommt, man auch knallhart und auch klar durchgreift.
Am Ende ist keiner größer als der Verein. Das ist, das sollte eigentlich immer über allem stehen, ne? Egal ob Mannschaft oder eben im Team hinterm Team. Ne?
Ja, es gilt für alles, was rund um so einen Verein dann vorhanden ist. Und das gilt genauso, wie gesagt, für eine Geschäftsstelle. Da darf sich jetzt auch keiner zu wichtig nehmen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es auch ein vernünftiges Gefüge auch gibt. Und am Ende sehe ich es schon ähnlich auch wie in der Mannschaftskabine. Es muss auch ein Team sein und die müssen irgendwie auch Spaß daran haben, jeden Morgen hier auf Arbeit zu kommen.
Wie kriegen wir dich um den Finger gewickelt? Wo könntest du weich werden? Gibt es Sachen, wo du vielleicht eher mal dann Ja sagst, wo du vielleicht auch zu einem Nein hättest tendieren können? Also bist du ein Frühstückstyp oder?
Ja, ich glaube, ich bin eher, also ich bin schon eher nicht so wahnsinnig emotional. Ich glaube, dass ich da immer sehr kontrolliert bin und auch reagiere und weiß aber schon auch, wo man dann auch mal sicherlich vielleicht ein bisschen entspannter rangehen kann und das werdet ihr dann schon sehen.
Also eine Gehaltserhöhung gibt es nicht, wenn man weinend in deinem Büro sitzt. Das
nee, ist eher nee, der falsche Ansatz nee, dann, ja? Nee, da müsste schon noch ein bisschen Leistung dahinter sein.
Ja, das ist klar. Eine der Aufgaben ist natürlich auch die Kommunikation und auch der Umgang mit den Fans. Gerade in den letzten Jahren gab es ja immer hin und wieder mal ein paar Dinge, die negativ aufgefallen sind, gerade bei Derbys, bei Spielen mit hoher Brisanz. Wie wirst du da dieses Thema anpacken? Das hat sehr viele Fans interessiert, sehr viele Mitglieder interessiert. Wie willst du da den Zugang auch zur Fanszene finden?
Ja, also ich glaube, dass ich auch da grundsätzlich immer ein sehr offener Mensch bin. Auch zu meiner aktiven Zeit hatte ich aus meiner Sicht immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Fans. Bin da auch immer sehr nahbar gewesen. Und es ist trotz alledem auch so, dass wir natürlich auch eine Verantwortung haben dem gesamten Verein gegenüber und es ist schon so, dass es ein riesen Faustpfand ist für den Verein, unsere Fans und es muss aber auch klar sein, dass wenn etwas passiert, was wir jetzt als Verein auch nicht gut finden und es rote Linien gibt, die dann überschritten werden, dann muss auch klar sein, dass man da auch reagiert und dass man dann am Ende auch sich Maßnahmen überlegt, um das wieder ein Stück weit vielleicht einzugrenzen oder zu minimieren. Aber es ist immer ein sehr schmaler Grat. Zum einen will man natürlich immer diese sensationelle Stimmung erleben. Auf der anderen Seite muss es aber auch klar sein, dass das alles Grenzen hat und dass jeder hier im Stadion gerne ins Stadion geht.
Das heißt, du bist also auch bereit, dann Maßnahmen zu ergreifen, wie wir sie jetzt in der vergangenen Saison gesehen haben. Choreografieverbot, es gab für die Auswärtsspiele nur personalisierte Einzeltickets, also keine Gruppenverkäufe mehr, dass jemand Karten für 4 Leute kaufen konnte und so weiter und so fort. Solche Maßnahmen sind auch in deinem Katalog auch vorgesehen und da wärst du auch bereit, die durchzuziehen, wenn es zu Vorkommnissen kommt.
Also jetzt ist es nicht so, dass ich hierher gekommen bin mit einem Katalog, wie man wann wo reagiert. Das wird immer eine Entscheidung der Gremien dann sein. Also das gibt auch Verantwortliche für und wir sind genauso in diesem Führungsgremium mit drin. Und wenn wir der Meinung sind, dass sowas notwendig ist, dann wird das auch immer geschehen. Dann wird das auch eine Entscheidung des Vereines sein. Und wenn wir der Meinung sind, dass das richtig ist, so zu reagieren, wie man das im letzten Jahr getan hat aufgrund der Vorkommnisse, wird das auch immer wieder eine Möglichkeit sein, als Verein auch zu reagieren. Es ist nicht unbedingt die Idee und es ist auch nicht gewollt. Aber wenn es notwendig ist, halte ich es trotzdem für sehr, sehr wichtig, auch klare Zeichen dann zu setzen.
Ja, das ist ja eine erzieherische Maßnahme, wenn man jemandem etwas wegnimmt, dann merkt er erst, was ihm dann auch fehlt. Ne?
Ja, also das ist natürlich irgendwie das letzte Mittel und das wird auch keiner gerne machen, aber es muss trotzdem Regeln geben, an die sich dann auch alle halten. Sonst funktioniert das so in Summe mit dem Zusammenleben eigentlich in allen Bereichen nicht.
Du wirst wahrscheinlich das Gespräch auch suchen mit der aktiven Fanszene. Gab es da vielleicht sogar schon erste Kontakte und wie ist so dein Gefühl in solchen Gesprächen?
Also jetzt so in der ersten Woche noch nicht. Natürlich wird man auch jetzt, seitdem die Nachricht dann bekannt wurde, bin ich auch von vielen angeschrieben worden, die noch irgendwie so Kontaktdaten haben über irgendwelche Netzwerke, die sich freuen und das finde ich erstmal sehr, ich glaube insgesamt war es jetzt eine sehr positive Reaktion, aber natürlich muss ich dann auch irgendwann abliefern und jetzt habe ich vielleicht einen Vorteil, weil ich mal hier gespielt habe und eine Zeit lang wird das auch gut gehen, aber am Ende des Tages müssen auch wir einen guten Job machen.
Was hältst du persönlich von Choreografien?
Also sie gehören ja dazu und ich finde es auch gut und ich finde sie auch schön. Und insofern habe ich persönlich überhaupt nichts dagegen. Und es muss nur am Ende auch da wieder klar sein, was man genau transportieren will und wie man es transportieren will und wie am Ende das Gesamtprodukt dann am Ende wirkt und wirken soll. Und auch da wird es Regeln und Grenzen geben. Aber alles, was die Stimmung anheizt und es sind ja wunderbare Bilder und bin ich der Letzte, der da irgendwas dagegen hat. Ja. Gar keinen Fall.
Und so ein bisschen Augenzwinkern und vielleicht auch mal hin und wieder unter der Gürtellinie, wenn man weiß, in welche Richtung es ist, ist ja, denke ich, auch gestattet. Der Fußball ist eben auch derb, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne?
Also das ist schon auch in Ordnung und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Fans dann sich präsentieren können in Stadien und da gehört das dazu, aber auch da wieder genau das Gleiche, auch da wird es Regeln geben müssen und muss es Regeln geben und dann sind wir auch total dabei.
Ja, da wünschen wir natürlich ein glückliches Händchen und gute Gespräche, wobei ich mir vorstellen kann, dass sowas natürlich hin und wieder auch ein Beißen in Granit sein kann, ne? Dass eben auch bestimmte Vorstellungen aus bestimmten Richtungen schwer aufzuweichen sind. Ne?
Also es ist mir durchaus bewusst, dass jetzt vielleicht auch nicht alle Interessen immer gleich sind und dass man irgendwo einen Weg finden muss, wie man gemeinschaftlich damit klarkommt. Da weiß ich schon, dass es dann hier und da vielleicht auch ein paar unterschiedliche Ansichten gibt in dem Bereich.
Ja, man weiß ja miteinander als übereinander zu reden.
So sieht's aus.
Denke ich, sollte über allem dann stehen. Ja. Ja. Ich habe es am Anfang vom Gespräch schon gesagt, für dich ist es eine Rückkehr nach Rostock. Gerade, sag ich mal, die etwas jüngeren Hansa-Mitglieder und Fans werden vielleicht nicht unbedingt was mit deinem Namen zumindest aus der aktiven Zeit anfangen können. Von daher, vielleicht nutzen wir jetzt einfach auch die Gelegenheit, dass wir hier so nett beieinander sitzen und da vielleicht nochmal einen Blick zurückwerfen. Denn der FC Hansa war ja, hast du ja selber gesagt, kein unwesentlicher Teil deiner Karriere. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Geboren am 13. Februar 73.
Das ist richtig.
Und dann so diese typische DDR-Kindheit und jugendlichen Karriere mitgemacht? Oder gab es da irgendwelche Höhepunkte oder Ausreißer?
Nein, also ich hatte das große Glück, dass ich vielleicht 1-2 Mal mehr jonglieren konnte als so meine Kumpels in der Klasse im Jugendalter. Und bin ja in Jena geboren und hatte dann in der Nähe von Jena, bin ich dann aufgewachsen und hatte dann das große Glück, mit 12 Jahren in ein Sportinternat zu gehen. um dann so meine Leidenschaft dann auch nachzugehen und hatte da eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr positive Fußballförderung und bin da auch sehr glücklich und sehr dankbar, dass man das erleben durfte und auch so genießen durfte. Und hatte dann für mich natürlich irgendwo so, 1990 war es dann so, ja, mit dem ja, Grenzfall war es dann für mich natürlich, ich war da gerade 17 Jahre, war es eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, was ich mir sonst wahrscheinlich so gar nicht hätte ausmalen können, dass man dann im Fußball doch auch wirklich durchstarten kann. Und ja, habe das sehr genossen und bin da auch sehr dankbar, dass ich dann so eine Fußballkarriere auch hinlegen durfte über verschiedene Stationen und bin dann 2001 vom HSV hier zu Hansa Rostock gewechselt und habe hier fünf sehr schöne Jahre gehabt und habe mich hier auch sehr wohl gefühlt und ja, glaube ich, war am Ende des Tages hier eigentlich auch nie der ganz große, ja, ich sag mal, so schon eher so ein Teamplayer. Ich war eher auch wahrscheinlich eher so der Kämpfertyp. Das kam, glaube ich, ganz gut an, aber ich war jetzt nie der große Techniker, der irgendwie alles alleine gemacht hat und 15 Leute ausgespielt hat. Also das konnte ich nicht, aber ich glaube, meine Art, wie ich hier gespielt habe, die kam ganz gut an.
Ja. Reden wir gleich nochmal drüber. Gehen wir nochmal ganz kurz ein Stück zurück. Als Steppke hast du beim SV Gleistal gespielt. Richtig. Ist das quasi dein Heimatort gewesen?
Ja, es ist ein ganz kleines Dorf in der Nähe von Jena, SV Gleistal. Das Dorf heißt Beutnitz und da ja, habe ich eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt und habe das auch sehr genossen und bin dann eigentlich über meinen Bruder, der 2 Jahre älter ist, zum Fußball gekommen in dem Heimatort. Und war da, glaube ich, am Ende jetzt nicht so ganz untalentiert und war auch im Vergleich zu heute damals sehr, sehr schnell und konnte schnell laufen und war ganz flink, weil ich auch nie wirklich richtig groß war. Und das hatte dann ganz gut gepasst und dann haben die mich für gut befunden und habe dann so einen Weg, konnte so einen Weg gehen, dass ich dann gefördert wurde und dann irgendwann beim FC Carl Zeiss Jena in der Jugend landete.
Sind denn noch Familienangehörige von dir in deinem Heimatort? Also deine Eltern, Großeltern?
Ja, meine Geschwister? Im Heimatort eigentlich eher weniger, aber meine Schwester und mein Bruder leben beide noch in der Nähe von Jena. Also insofern ja, komme ich jetzt leider, aber trotz alledem nicht mehr so häufig dahin. Das ja, ist ein bisschen schade, aber es ist jetzt am Ende so. Und man kann sich noch trotz alledem immer mal so bei Familienfesten noch mal sehen, aber es ist doch eher weniger geworden.
Naja, aber dann vielleicht in der nächsten Sommervorbereitung noch mal ein Testspiel in Jena, dann so. Kannst du dann das Nützliche mit dem Praktischen verbinden.
Ja.
Dann bist du nach Jena gewechselt. Wie weit war das weg von zu Hause? Also bist du da dann gleich tatsächlich ins Internat gekommen oder konntest du da jeden Tag dann zum Training zu Carl Zeiss fahren?
Ja, ich bin mit 10 Jahren schon zu Carl Zeiss in die Jugend. Da bin ich dann immer noch jeden Tag oder jeden Tag, ich glaube 4-5 Mal in der Woche im Bus nach Jena rein, eine halbe Stunde und dann ins Stadion. Dann haben wir da trainiert. Und mit 12 Jahren bin ich dann aber ins Sportinternat, weil ich dann für mich auch entschieden habe, auch immer so ganz früh morgens mit dem Bus und abends zurück, ist irgendwie auch alles anstrengend und hatte dann das Glück und die Chance, in ein Sportinternat zu gehen. Und ich glaube, dass es auch insgesamt so für meine Entwicklung sehr positiv war. Man hat da sehr viel gelernt und ist sehr selbstständig geworden und rückblickend würde ich sagen, war das schon die richtige Entscheidung, auch wenn es ich jetzt heute meine eigenen Kinder sehe und sage so mit 12 ins Internat, da würde ich ja sagen, seid ihr verrückt. Aber ich fand es damals eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, man ist schneller auch ein bisschen selbstständiger geworden. Das ist wahrscheinlich so. Ne? War es so ein Traum, zu Carl Zeiss zu gehen? Also war das die Nummer 1 für euch da auch als Butcher und als Jungs, als ihr euch gekickt habt?
Also ich glaube, wenn du dann in dem Umfeld irgendwie groß wirst in der Nähe von Jena, ist Carl Zeiss auch zu der damaligen Zeit, das war schon eine Größe. Und wenn man da spielen durfte und dann auch immer noch am Nachbartrainingsplatz vielleicht die damalige Oberligamannschaft gesehen hat und so, das war schon ein Ziel. Aber ich würde jetzt so unterbewusst sagen, ich weiß nicht, ob wir damals immer rumgerannt sind und gesagt haben, ich will unbedingt Profi werden. So, also das gab es ja eigentlich Profi in dem Sinne so auch nicht. Aber natürlich wollte man irgendwie im Fußball so gut wie möglich werden und auch so hoch wie möglich Fußball spielen.
Ja. Zumal Jena ja zu der Zeit ja tatsächlich sehr erfolgreich war. Ich glaube, die standen 81 im UEFA-Cup-Endspiel gegen Tbilisi in Düsseldorf.
In Düsseldorf.
Vor 8000 Leuten, kein Mensch hat es interessiert. Und die DDR-Fans durften nicht hinfahren. Ich glaube, die hätten allein das große Stadion in Düsseldorf voll gemacht. Hast du das als Kind damals damals tatsächlich?
Ja, es waren natürlich schon auch schöne UEFA-Cup-Spiele, AS Rom und so, sehr legendär. Und ich war da sehr klein und durfte auch ab und zu mal Balljunge sein. Das sind natürlich Highlights, die man nie vergisst. Und es war zu dem Zeitpunkt schon so, dass da Carl Zeiss Jena ja schon eine ordentliche Größe im Fußball war und auch sehr erfolgreich war. Und das war immer so ein Ansporn. Und das hat mich eigentlich auch dahin bewegt zu sagen, boah, also das ist irgendwie schon cool, dann auch international zu spielen und was da alles kam und DFB-Pokal und ja, es war schon eigentlich eine schöne Zeit und da erinnert man sich gern zurück.
Dann, du hast es angesprochen, 1990 der Wechsel in den goldenen Westen zum VfL Osnabrück. Wie ist das zustande gekommen? Ist deine Familie einfach rübergezogen oder haben die dich entdeckt und haben dich darüber gelotst?
Wie war, ist es gelaufen? Es war eigentlich, wie so oft im Leben, war es wahrscheinlich am Ende einfach Zufall. Es war so, dass wir dann 1990 mit der A-Jugend von Carl Zeiss Jena ein Turnier hatten in der Nähe von, ich glaube, Münster oder Hamm oder so, irgendwie ein großes A-Jugendturnier und da eigentlich auch ganz gut gespielt haben. Und wir wurden dann, genauer gesagt, zu zweit, wurden wir da so ein bisschen entdeckt, angesprochen und so, oh, könntet ihr euch vorstellen, da so nach Osnabrück zu wechseln? Und zwar zu dem Zeitpunkt, das muss man halt auch leider an der Stelle offen und ehrlich sagen, jetzt in Jena so direkt mit der Wende nicht wirklich klar, wie es weiterging. Ich glaube, so ging es vielen Vereinen, dass man jetzt nicht genau wusste, oh, was passiert denn jetzt eigentlich und wie können wir irgendwie weiter Fußball spielen. Und deswegen war es in Jena so, dass man uns nicht sagen konnte, ob wir irgendwie eine Perspektive haben oder was für eine Perspektive wir haben. Und da war zu diesem Zeitpunkt damals so ein Verein wie der VfL Osnabrück als Zweitligist schon einen Schritt weiter. Und die haben dann sehr, sehr konkret gesagt, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt eine Ausbildung machen und könnt bei uns Fußball spielen und so. Und das war damals so, es war jetzt nicht so, dass wir mit Familie hin sind. Also meine Familie ist auch komplett und immer in Jena geblieben. Aber wir dann zu zweit die Entscheidung getroffen haben mit einem Mitspieler, komm, wir machen das und wir haben da jetzt eigentlich eine ganz gute Perspektive. Da ging es jetzt auch nicht irgendwie um Geld in dem Zusammenhang schon, sondern es war die Möglichkeit, vernünftig weiter Fußball zu spielen, verbunden mit einer sehr klassischen Ausbildung. Also ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, das vielleicht mal an der Stelle erwähnt. Hoffe aber jetzt nicht, dass die Leute der Meinung sind, ich kann ihre Autos reparieren, das ist sehr lange her. Aber es gehörte dann schon dazu, dass meine Eltern auch gesagt haben, nee Junge, also mach mal lieber erst eine vernünftige Ausbildung.
So und wie das immer ist bei den
Eltern. Setz nicht so komplett auf Fußball und das haben wir dann auch gemacht und haben eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht und dann im Anschluss nach 2,5 Jahren konnten wir dann auch wirklich uns ein bisschen mehr auf den Fußball konzentrieren. Aber die Anfangszeit war schon sehr klassisch. Ich habe das bei den Stadtwerken in Osnabrück gemacht, mit morgens 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Das prägte einen dann auch fürs Leben und ja, war trotzdem eine tolle Erfahrung. Der Vorteil ist, wenn man schon um 6 Uhr anfängt mit einer Lehre, dann hat man um 14 Uhr schon wieder Zeit zu trainieren. Also das hatte alles was Positives. Ja, und das war dann schon auch nochmal eine sehr lehrreiche Zeit, aber für mich verlief es dann trotzdem sehr positiv.
Und dann richtig mit Öl verschmierten Fingern auf dem Trainingsplatz gestanden?
Ja, also schon sehr klassisch, auch mal richtig oder in irgendwelchen riesen Bremsscheiben dann, wo immer alles sehr dreckig wurde, das gehörte dazu. Ja, also das ist etwas, das möchte man auch nicht missen, das tut einem, glaube ich, auch als Person gut, dass man auch mal weiß, was dann so richtiges Arbeiten auch bedeutet.
Ja, und man weiß dann auch zu schätzen, was für ein komfortables Leben man als Fußballprofi dann auch hat, weil der Schritt war dann tatsächlich für dich da, beim VfL Osnabrück Profi zu werden.
Genau, ich habe dann noch ein Jahr sogar noch richtig als Geselle bei den Stadtwerken dann als Kfz-Mechaniker gearbeitet und hatte dann aber schon auch das Glück und das Privileg dann auch, dass ich dann Profifußballer werden durfte und hatte für mich jetzt erstmal so einen Zeitraum gesagt, komm, probier das mal. Kannst immer noch irgendwie dann als Kfz-Mechaniker zurück, aber dann hat sich das im Leben eigentlich für mich sehr glücklich entwickelt und ich würde jetzt heute sagen, dass das Thema Kfz-Mechaniker ist abgehakt.
Ja, alles klar. Das Thema VfL Osnabrück war dann 1995 auch abgehakt, ja. Dann ging es zu Arminia Bielefeld. Geht sowas reibungslos? Stehen die sich einigermaßen freundschaftlich gegenüber, die Vereine, oder ist das eher ein schwieriger Wechsel gewesen?
Ja, es war jetzt am Ende dann schon eher schwierig, weil ich dann schon so, ja, so 3-4 Monate vorher dann in Bielefeld zugesagt hatte. Das fanden die in Osnabrück natürlich dann auch nicht ganz so lustig und dann war es schon so, rückblickend, dass wir dann irgendwann auch mal 2-3 Spiele verloren hatten und dass dann der Verein ein Zeichen setzen musste und hatte mich dann echt noch in den letzten 2-3 Monaten dann freigestellt. Gehört irgendwo dazu. Heutzutage würde ich jetzt sagen, würde ich da relativ entspannt reagieren und sagen, okay, wir wollten irgendwie vielleicht noch mal ein Zeichen setzen. Als junger Spieler verstehst du das Zeichen eher nicht. Das ist auch klar. Aber es war dann so, für mich hat sich's glücklicherweise dann so ergeben, dass Arminia Bielefeld noch in der alten Saison aus der damaligen Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen ist. Insofern war das für mich ein perfekter Wechsel, weil ich dann von der Regionalliga Osnabrück in die zweite Liga zu Arminia Bielefeld wechseln konnte und durfte. Und wir da eigentlich auch 5 wirklich schöne Jahre hatten und die so mit Bielefeld immer auf und ab, immer erste Liga, zweite Liga, erste Liga, zweite Liga. Aber nichtsdestotrotz war das auch für mich eine sehr schöne Station.
Ja, auch ein sehr lebhaftes Umfeld, ne?
Sehr lebhaftes Umfeld. Und ich hatte aber damals natürlich einen Förderer als Trainer mit Ernst Mittendorp, der mich damals unbedingt schon nach Bielefeld holen wollte und alles dafür getan hat. Und dann aber auch darüber hinaus, und das gehört ja auch in so einer Karriere immer dazu, dass du dann einen Trainer hast, der auch, ja, ich sag mal, den Mut auch hat, auch mal junge Spieler dann spielen zu lassen. Und da bin ich heute noch sehr dankbar.
Ja. Also absolute Kapazität als Trainer, ne?
Ja, ja, es ist einer, der, da könnten wir jetzt noch mal 5 Stunden drüber erzählen, aber die Zeit haben wir nicht, darum soll es heute auch nicht gehen. Aber für mich eine sehr, sehr schillernde Figur und für meine Karriere auch einer der größten Förderer, das muss man so sagen, oder das darf ich und kann so sagen.
Ja, egal, was er gemacht hat, er hat es immer für die Mannschaft gemacht, ne?
Ja, das also kann man, glaube ich, sehr, sehr so authentischer und lebhafter Trainer, den man einfach nicht irgendeine Form gießen kann, aber es ist, es war immer ein Genuss und es ist auch für jeden Verein ein Genuss.
Dann nach 5 Jahren, Arminia Bielefeld, bist du dann zum HSV gewechselt. Da lief es dann nicht ganz so, wie du es vorgestellt hast.
Ne? Ja, es war so rückblickend, würde ich sagen. Es war so eine Zeit, da habe ich gedacht, boah, mir stehen ja alle Türen offen und ich bin irgendwie der Allergrößte und Coolste und schaffe das irgendwie alles. Und hatte mich dann eigentlich dafür entschieden, in Bielefeld dann auch Bielefeld zu verlassen und war mir eigentlich relativ sicher, dass ich unbedingt zum HSV möchte. Ich fand den Verein total interessant und fand auch die Stadt total interessant, hatte noch 2-3 andere Angebote, aber ich habe mich doch total fokussiert und sagen, Mensch, Frank Pagelsdorf wollte mich auch in dem Jahr zuvor sogar schon haben und dann gesagt, boah, wenn er jetzt so lange dran bleibt und will mich dann unbedingt holen, dann ist das jetzt genau der richtige Schritt. Und bin dann 2000 zum HSV gewechselt. Das war dann eine Station, die, glaube ich, man im Fußballgeschäft irgendwie immer mal dabei hat. Das passte für mich so jetzt leider überhaupt nicht. Ich habe da sehr wenig gespielt. Muss aber auch offen und ehrlich sagen, die Chancen, die ich dann bekommen habe, habe ich auch nicht so genutzt. Ich habe dann auch nicht so gut gespielt, wie man dann in diesem Umfeld sein spielen müsste. Es war ja schon die Saison, wo wir auch Champions League gespielt haben und mit ganz legendären Spielen gegen Juventus Turin und so. Also das waren schon...
Das 4-4?
Ja, und das waren schon Sachen, wo ich dann sage, da glaube ich, war ich so als Spieler dem nicht gewachsen. In der Tat, so eine kleine Anekdote. Hermann Gerland war dann in Bielefeld mein Trainer und als er das erfahren hat, hat er gesagt, boah, Ronny, wechsel nicht, du bist irgendwie ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, aber nur ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, mach das nicht und so. Als junger Spieler sagst du, ja, lass den mal reden, also ich mach das schon. Rückblickend würde ich sagen, der hat mich schon ganz gut eingeschätzt und es reichte dann halt so für so eine Champions League Mannschaft dann nicht und da muss man auch ganz offen und ehrlich sein und würde jetzt sagen, dass ich da auch nicht so performt habe, wie man das hätte machen müssen. Also meine Leistungen waren dann in dem Moment nicht gut. Wir hatten einen riesen Kader. Wir waren, glaube ich, 38 Leute im Kader. Und demzufolge war ich dann irgendwann eher so zwischen 30 und 38 und jetzt nicht irgendwie im Ansatz da Richtung Stammspieler. Fühlte mich dadurch natürlich dann irgendwo auch nicht unbedingt sehr wohl, weil du willst ja irgendwie spielen und bist in einem total guten Fußballalter. Und dann hat sich für mich glücklicherweise 2001 dann die Chance ergeben, dass ich auch wieder wechseln konnte vom HSV dann weg. Und das war, bin ich sehr dankbar über die Bemühungen vom damaligen Manager von Hansa Rostock, Herbert Maron, die waren da irgendwie immer dran geblieben, diesen Wechsel irgendwie über die Bühne zu bekommen, und bin dann sehr glücklich, dass das auch funktioniert hat.
Ja, und du hast dann 5 Jahre bei Hansa gespielt. Das schien dann ja also auch über weite Strecken zumindest gut gepasst zu haben.
Ja.
Hansa zum damaligen Zeitpunkt das Aushängeschild des Ostens. War das für dich mit ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja, das Abenteuer nehme ich mit?
Ja, es ist ja schon vergleichbar gewesen. Also wenn ich so das jetzt für mich rückblicke, wir waren schon so irgendwie der Verein, wo sich im Osten auch alle mit identifiziert hatten. Es gab immer mal so einen Ausreißer, dann ist vielleicht Cottbus mal wieder aufgestiegen in die erste Liga. Aber ich glaube, egal wo du hingefahren bist, waren überall beliebt und hatten überall das Stadion voll. Das war schon toll. Also du hast dich schon so ein bisschen auch als Vertreter des Ostfußballs gesehen, weil es zu dem Zeitpunkt damals ja eigentlich so auch der Verein war, der am längsten in der Bundesliga war und die Historie dann schon klar dafür sprach, dass man auch jetzt mal vielleicht außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, aber irgendwie doch viel sich auch damit identifiziert hatten. Ja,
man sagt immer so schön, der erste FC Ostdeutschland war dann unterwegs.
Ja,
ne? Also es waren ja auch Fans von anderen Mannschaften im Stadion.
Genau, und das waren, ich erinnere mich da an Spiele, wenn wir da im Olympiastadion in Berlin gespielt haben, da hast du gedacht, das ist ein Heimspiel. Also, oder es war unglaublich, es war unvorstellbar und es war eine schöne Zeit. Natürlich, rückblickend sagen wir jetzt, es war irgendwie alles toll. Auch wir haben nicht jedes Spiel gewonnen. Das vergisst man ab und zu mal. Aber es war trotzdem, glaube ich, immer eine sehr, sehr leidenschaftliche Zeit. Und ich würde sagen, es war für mich eine wirklich tolle Station. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Ich kam hier mit den Leuten gut klar. Und also würde jetzt dann schon sagen, dass das für mich so eine Station war, die sich eingeprägt hat. Ich zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch gerne hier geblieben wäre. Es hat sich dann so ergeben, dass der Verein dann mit mir nicht weiter plante. Ich war dann eigentlich schon in einem Fußballalter, wo man jetzt nicht mehr so ganz ewig spielt. Und ich hätte meine Karriere gerne hier beendet, aber es ist im Fußball halt nicht immer so ganz planbar. Und deswegen war dann 2006 für mich hier wieder Schluss.
Aber hast ein paar legendäre Mitspieler in der Zeit gehabt, ja, hier bei Hansa, ne? Schobi im Tor, die Schweden, ja. René Riedlewitz, mit dem
ja
sowieso eine besondere Beziehung.
Sehr gutes Verhältnis auch immer noch habe. Und es gibt schon noch viele gemeinsame Kandidaten, aber es waren natürlich auch Legenden dabei, wenn ich an Martin Max denke und sage, dass der bei einem Verein wie Hansa Rostock in der Bundesliga Torschützenkönig wird, war das schon außergewöhnlich, mit solchen Leuten zusammenspielen zu dürfen. Jari Littmann fällt mir da ein, wo ich sage, also den kannst du eigentlich nur aus dem Fernsehen. Auf einmal rennt er da in der Kabine rum und war ein herzensguter Mensch. Also es waren schöne Zeiten und wenn wir uns jetzt ab und zu mal irgendwie dann wieder begegnen und man trifft wieder mal ein. Also man hat immer viel zu erzählen und es war eine wirklich schöne Zeit.
Mit Riedle, glaube ich, hast du dann in Bielefeld ja auch schon zusammengespielt.
Davor, genau, hatten wir zusammengespielt und es waren schon immer auch ein paar Kandidaten, ob das jetzt zum Beispiel auch Christian Brandt war, mit denen hatte ich vorher in Osnabrück zusammengespielt und der dann hier auch gespielt hat. Also es gibt schon eine Menge Berührungspunkte, das ist das Schöne an dem Fußballgeschäft, man läuft sich immer wieder über den Weg und hat dann auch immer irgendwie gleich herzlich immer was zu erzählen.
Ja, und ich glaube, gerade du und Riedle gehörtet ja auch zu den Kandidaten, vor denen die anderen in der Kabine nicht immer sicher waren. Ne?
Ja, also wir waren
auf jeden anderen Schabernack mal zu
wir
haben.
Wir waren schon eher so diese Truppe, die auch immer einen Spaß gemacht hat und war sicherlich manchmal auch auf Kosten der anderen, aber das ist so im Leben, da muss man mit klarkommen. Aber wir hatten schon ein ganz gutes, einen ganz guten Team-Spirit. Den brauchten wir damals auch, weil wir eigentlich nie diese Übertruppe waren, sondern das waren schon auch Leute, wo man sagen musste, wir müssen schon als Gemeinschaft und als Team da vorangehen. Und da gehört es natürlich zu, dass man auch mal außerhalb vom Platz durchaus ein paar Aktivitäten auch öfter mal zusammen verbracht hat.
Ja, und das alles außerhalb von Zeiten von Social Media. Da konnte man sich dann auch ein bisschen mehr leisten.
Als es wäre nicht gut, wenn diese Bilder irgendwie heute noch im Umlauf wären.
Das glaube ich wohl. Du hast es gerade angesprochen, 2006, dann das Ende hier und die Rückkehr nach Jena. Du hast gerade angesprochen, 33 zu dem Zeitpunkt. War das geplant, am Ende oder im Herbst der Karriere tatsächlich nochmal für den alten Verein aufzulaufen? So die kleine heimliche Liebe, die vielleicht immer noch im Herzen geschlagen hat, dann nochmal dann auch auf dem Trikot zu tragen?
Naja, also im Fußball ist eigentlich immer relativ wenig so wirklich geplant. Und nee, ich habe es eigentlich nicht vorgehabt, jetzt unbedingt nochmal in Jena spielen zu müssen. Es war dann so, dass ich hier ja so in meinem letzten Jahr auch wirklich dann viel auf der Tribüne saß und nicht mehr so wirklich berücksichtigt wurde. Umso schwieriger ist dann eigentlich auch in einem höheren Alter dann nochmal ein Wechsel. Und bin dann erstmal ein bisschen rumgetingelt und war irgendwie bei einem Probetraining hier und da und hier und da. Und es war aber damals schon so, dass der damalige Verantwortliche von Karlsruhe Jena, Olaf Holecek, dann schon immer mal so regelmäßig, oh, wir sind jetzt aufgestiegen in die zweite Liga und vielleicht brauchen wir noch so einen Erfahrenen und ja, wir bleiben mal in Kontakt. Und das hatte sich dann ein bisschen hingezogen und dann aber in der, ja, ich würde mal sagen, so September, Oktober haben sie dann gesagt, komm, wir nehmen jetzt noch einen dazu. Und dann war ich natürlich irgendwie schon ganz glücklich, dass sich für mich jetzt nochmal so dieser Kreis schließt und dass ich dann mit 33, 34 nochmal bei Mutti nochmal einziehen konnte, so für ein Jahr, und da gewohnt habe. Und das war jetzt vorher irgendwie alles nicht geplant, aber ja, gehört im Fußball dazu. Wir haben dann auch in der zweiten Liga als Aufsteiger dann sogar nochmal die Klasse gehalten. Und dann war aber für mich so ein bisschen der Punkt, als dann meine Frau mit dem ersten Kind schwanger war, gesagt, boah, jetzt so irgendwie, sie lebt dann immer noch in Hamburg, und da haben wir gesagt, boah, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir so mit der Fernbeziehung, dass wir das vielleicht ein bisschen reduzieren, und haben dann zu dem damaligen Zeitpunkt für uns entschieden, dass wir als Lebensmittelpunkt Osnabrück nehmen, weil sie Osnabrückerin ist und so einmal Oma, Opa im Hintergrund meistens gar nicht so verkehrt ist. Und dann sind wir in Osnabrück wieder sesshaft geworden, und aus der Station heraus, wie es dann so ist, dann rief auf einmal Danny Thune an und sagte, was, du bist jetzt wieder irgendwie in Osnabrück, kannst du uns nicht helfen? Und dann bin ich noch mal ein paar Jahre nach Rot-Weiß-Aalen gependelt. Sagen,
dann auch plötzlich um die Ecke gekommen.
Genau, und da sagte Danny dann, oh, wir müssen jetzt, in der Tat, in dem Jahr, bevor die dritte Liga eingeführt wurde, das war 2008, ist sie eingeführt worden. Genau. Und sie mussten sich qualifizieren als Regionalligist für diese dritte Liga. Und da brauchten sie glücklicherweise dann auch irgendwie einen alten, erfahrenen Hasen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das. Und dann bin ich noch eine ganze Zeit mit Danny dann zusammen zu Rot-Weiß-Aalen gependelt von Osnabrück aus. Und so war dann aber auch irgendwann, glaube ich, so das meiste der aktiven Karriere dann auch abgearbeitet. Und dann waren die Knochen auch auf und es reichte.
Ja, aber trotzdem, ich habe in deiner Vita gefunden, Eintracht Osnabrück hat dann auch nochmal angeklopft. Aber das war dann mehr mit den Kumpels von früher noch ein bisschen die Fußballschuhe schnüren oder einfach abtrainieren.
Das würde ich jetzt nicht als gehobenen Fußball bezeichnen. Da ging es in der Tat eigentlich nur darum, dass wir über einen Freund angesprochen wurden, ob wir nicht so einen alten Traditionsverein in Osnabrück mal helfen könnten, aus der Kreisklasse in die Kreisliga aufzusteigen. Und das habe ich dann auch mit Danny Thune zusammen gemacht, und das haben wir uns beide zugetraut und haben gesagt, komm, dann kicken wir da noch ein bisschen mit, und haben das dann aber auch mit erfolgreichem Aufstieg dann beendet und ja, ich sag mal so, die Karriere dann auch wirklich in Ruhe ausklingen lassen.
Das war dann wirklich tatsächlich Spaß, und mit den Jungs nach dem Spiel in der Kabine sitzen, oder?
Da ging es nicht mehr um großen Leistungssport.
Ja, aber umso schöner, dass der Körper es am Ende dann aber auch trotzdem noch mitgemacht hat. Du hast zwar gesagt, die müden Knochen, aber ja, von ganz großen Verletzungen bist du ja eigentlich verschont geblieben.
Toi, toi, toi. Also ich hatte dann nur ganz zum Schluss immer mal so ein paar Sachen. Das war dann eher so, ich würde heute sagen, wahrscheinlich eher Verschleiß. Und das war dann irgendwas, da, wo der Körper auch so ein Signal gegeben hat, es reicht jetzt mit Leistungssport. Aber so richtig schwere Verletzungen hatte ich glücklicherweise nicht. Aber auch das, was dann zum Schluss kam, war für mich so ein Zeichen. Also es ist jetzt vielleicht auch ganz gut. Ewig Fußball spielen kann man auch nicht. Und das will dann vielleicht auch irgendwann keiner mehr sehen. Und es war für mich so ein ganz guter Zeitpunkt, dann wirklich auch das ausklingen zu lassen.
Ja, aber du bist in einer guten körperlichen Verfassung, um in der Hansa-Traditionsmannschaft mitzumachen und für einen guten Zweck und hier mal und da mal ein bisschen gegen den Ball noch zu treten, oder?
Das mache ich in der Tat immer noch gerne, ja.
Sehr schön. Ja, und dann ging es los mit der Funktionärslaufbahn, weil das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Was qualifiziert dich eigentlich, Vorstandsvorsitzender beim FC Hansa zu sein? Da muss ja nach der sportlichen Karriere auch ein bisschen was passiert sein. Hast du dich schon während der Karriere ein bisschen fort- und weitergebildet? Weil als ohne dem Kfz-Mechanikerberuf zu nahe treten zu wollen, das ist ja nun nicht die klassische Ausbildung, um Vorstandsvorsitzender bei einem Fußballverein zu werden.
Ja, also es ist Das ging in der Tat auch hier beim FC Hansa Rostock los. Da war ich mit meinem alten Zimmerkollegen Matthias Schober eigentlich immer sehr viel auch gemeinschaftlich unterwegs. Und wir waren viel in Hotelzimmern und hatten Langeweile und haben gesagt, Mensch, was können wir denn machen? Und dann haben wir uns für uns beide entschieden, lass uns doch mal irgendwie so eine Art Fernstudium starten. Und wir haben genug Zeit, wenn wir unterwegs sind, und haben das dann beide gemeinschaftlich das dann gemacht mit so einem Fernstudium Sportmanagement, Sportmarketing, und waren dann auch in der Lage, das abzuschließen. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Für mich ging es eigentlich darum, so ein Gefühl zu bekommen, kann das was sein? Ich war mir persönlich eigentlich immer sehr, sehr sicher, ich möchte kein Trainer sein. Ich bin auch nicht der Trainertyp. Aber so eine Vereinsarbeit, das kann ich mir schon gut vorstellen, um da ein paar Grundlagen zu legen, fand ich dieses Fernstudium natürlich hochgradig interessant und war so ein bisschen die Basis dessen, was man so sicherlich in der Vereinsarbeit braucht. Nichtsdestotrotz geht's dann eigentlich mit der Erfahrung so als aktiver Spieler, aber auch darum, dann außerhalb des Fußballs auf der Geschäftsstelle selber so die Erfahrung zu machen und überall reinzuschnuppern und sich dann da irgendwie auch ein Wissen anzueignen.
Ja, wie waren da dann die nächsten Schritte? Also was war dein erster fester Job im Bereich Fußballfunktionär?
Na, es war dann eigentlich so, dass ich das Glück hatte, bei Rot-Weiß Aalen aus der aktiven Karriere sofort in die Position des sportlichen Leiters reinzugehen. Die haben gesagt, Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen, hörst du auf als Spieler, bist eh verletzt, kannst nicht mehr spielen, aber wir wollen ganz gerne, dass du bei uns bleibst und dass du die sportliche Leitung da übernimmst. Und dann haben wir das auch nochmal für die dritte Liga dann auch gemacht. Und dann ist das aber wirtschaftlich in dem Verein dann nicht weitergegangen, sodass sie jetzt dann irgendwann wieder in der Oberliga und Regionalliga gelandet sind. Für mich war es dann der Absprung zu sagen, okay, dann gehe ich von dem Verein weg. Hatte dann darüber hinaus schon mal immer eine Selbstständigkeit, auch im Bereich Sportmanagement, Sportmarketing, wo ich so für verschiedene Firmen auch gearbeitet habe, aus der Selbstständigkeit heraus viele Projekte gemacht und am Ende auch immer irgendwie das Netzwerk mit benutzt. Und dann so der war es mal irgendwie, dann hast du mal im Aufsichtsrat bei irgendwelchen Vereinen in Gütersloh mal so ein bisschen mitgearbeitet. Aber so der richtige Job war dann eigentlich wieder mit Aufstieg des SV Meppen die Funktion des hauptamtlichen Geschäftsführers in der dritten Liga. So, das waren dann die 6 Jahre, wo ich dann wirklich in dem Daily Business auch wirklich richtig dann nochmal für mich alles von der Pike auf so mitgenommen habe. Und das war schon eine sehr lehrreiche Zeit.
Ja, da haben wir uns ja dann auch wieder getroffen, aber zusammen den Veranstaltungsleiter-Lehrgang gemacht. Also genau. Du hast da dann dich tatsächlich in verschiedenen Bereichen dann aktiv selber noch weitergebildet.
Ja, es war so ein bisschen geschuldet dessen, dass es natürlich ein sehr kleiner Verein ist und eine sehr kleine Organisation und am Ende irgendwie fast jeder auch irgendwie alles machen musste, was ich rückblickend schon als sehr, sehr positiv sehe, weil du wirklich in alle Bereiche, ob das dann Vermarktung oder Spielbetrieb oder Veranstaltungsleitung etc. Das würde ich schon sagen, das hat sehr geprägt und das ist zumindest schon mal so, dass man überall irgendwo in so einem Bereich mit reinschnuppern konnte und am Ende auch mitentscheiden musste. Und das war schon etwas, das war sehr intensiv und das war wahrscheinlich auch nicht so komplett sinnvoll, wenn man jetzt mit so vielen Ämtern überschüttet ist. Aber es war zumindest eine sehr gute, lehrreiche Zeit. Ja,
ja, man kann natürlich dann auch gucken, was liegt mir, was kann ich bei mir behalten, genau. In welchen Bereichen wiederum hole ich jemanden mit dazu. Ich meine, nur um das nochmal einzuordnen, so ein Veranstaltungsleiter, ohne den gibt es keinen Spielbetrieb in der dritten Liga. Das ist einfach mal so. Ne?
Und das war dann sicherlich auch so ein bisschen der Punkt. Ich war dann einer der wenigen, die hauptamtlich wirklich da auch aktiv waren. Und deswegen war das dann klar, dann macht der Geschäftsführer auch den Veranstaltungsleiter mit. Und ich habe das auch gerne gemacht und das ist auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Das hat mir aber nochmal so ein Gefühl dafür gegeben, dass das doch auch alles sehr verantwortungsvoll ist, was man hier so rund um einen Verein so für Aufgaben und Positionen hat. Und das schärft die Sinne. Also das finde ich schon sehr, sehr hilfreich.
Hast du dich da sehr aufgerieben in der Zeit in Meppen? Weil du hast ja davon gerade gesprochen, dass ihr eher ein sehr kleines Team hinterm Team wart. Oder ist das was du was du gar nicht so gemerkt hast, dass es eben so im Arbeitsfluss eben alles auf dich zugekommen ist und ein 15-Stunden-Tag was ganz Normales war.
Ja, also jetzt sind wir uns schon einig, dass diese 40 Stunden in der Woche ist irgendwo eine kleine Utopie in solchen Vereinen. Nichtsdestotrotz ist es aber auch immer angenehm, wenn man viel zu tun hat, vergeht die Zeit auch schnell. Man realisiert das gar nicht so unbedingt, wenn man immer ordentlich zu tun hat, fand ich das immer ganz angenehm und das liegt mir auch, dass man schon eher immer in Action ist und in Bewegung ist und teilweise die Tage dann natürlich auch sehr schnell schön vergehen, aber rückblickend ist das für eine Organisation nicht optimal, wenn es auf zu wenige Schultern dann irgendwie verteilt ist.
Nach deiner Zeit in Meppen, 6 Jahre glaube ich warst du da,
ja.
Wie ging es da weiter?
Ja, dann ist ja im Prinzip der SV Meppen abgestiegen aus der 3. Liga und ich für mich so ein bisschen die Entscheidung getroffen hatte, dann nicht weiterzumachen.
Ganz kurz nochmal, du hast Dennis Undorf damals als Spieler.
Ja, wir haben den als Spieler ein bisschen weiter begleitet und auch sicherlich, jetzt liegt es auch nicht an uns, dass er jetzt irgendwie Nationalspieler ist, aber zu dem Zeitpunkt, als er zu uns kam, war es schon so, dass seine Karriere, ja, keiner so genau wusste, wie geht sie weiter, wo geht sie weiter. Er kam damals, war ja bei Eintracht Braunschweig 2 letztendlich aussortiert und war so auf dem Markt und keiner wollte so richtig ran. Es gab auch ein Thema mit Verletzung und bei uns aber der Christian Neithardt als Trainer auch davon überzeugt war, er kannte ihn auch noch von Havelse.
Und hat einzuordnen, ist der Vater von Nico Neithardt.
Von Nico, genau. Damals, genau. Und ja, und war dann für uns, ja, ich würde sagen, ein überschaubares Risiko. Und als er dann kam, war das irgendwie eigentlich so direkt in Sonnenschein. Das ist ein sehr, sehr positiver Mensch und auch Typ und passt eigentlich auch so in jede Mannschaft rein. Dass er nochmal diese Entwicklung nimmt, die er dann genommen hat, da bin ich schon ganz ehrlich, das ist jetzt auch damals vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten gewesen, aber es freut einen natürlich und macht einen auch ein Stück weit stolz, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, da so im Fußball schon auch noch durchzustarten. So, das ist
etwas. Gab es dann nicht auch die Geschichte, dass er eigentlich schon weg war, weil er sportlich abgestiegen war, dann doch drin geblieben seid und er gesagt hat, nee, ich hab einen gültigen Vertrag, genau. Wenn ihr Dritte Liga spielt, ja. Bleibe ich, ja. Obwohl er viele andere Möglichkeiten gehabt hätte?
Ja, also es war ja zu dem Zeitpunkt so, dass wir einmal sportlich abgestiegen wären und aber durch den Lizenzentzug von Uerding dann schon auch drin bleiben durften. Und ja, insofern ist es für uns jetzt so gewesen, dass er dann einen gültigen Vertrag hatte und wir das natürlich auch darauf gepocht haben und er aber auch dann auch nicht groß diskutiert hat. Er hat gesagt, nee, dann ist es auch klar, wenn ich einen gültigen Vertrag habe, spiele ich auch total gerne weiter in Meppen und das ehrt ihn. Und ja, also es ist trotz alledem, jetzt gehört es schon auch zur Wahrheit dazu, es hat dann schon auch nochmal was stattgefunden, auch bei ihm, ne? Also jetzt was das Körperliche angeht, um nochmal den nächsten Schritt in diese Spitze des Profifußballs zu gehen, hat es bei ihm schon auch noch, es war schon auch wichtig, dass er für sich auch noch so ein paar Entscheidungen trifft, so mit der Lebensweise, mit dem Umgang. Und das hat er jetzt aber alles total im Griff und es ist wunderschön zu sehen, was aus solchen jungen Menschen dann auch wird. Ja.
Was euch beide vereint, es war nicht unbedingt absehbar, dass ihr mal das deutsche Nationalmannschaftstrikot tragen werdet. Ne?
Das stimmt. Aber es ist natürlich trotz alledem eine große Ehre und eine große Auszeichnung und er hat es verdient und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele Spiele dazukommen.
Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Also es ging dann nach dem Abstieg, genau. von Meppen dann für dich wie weiter?
Ich hatte dann für mich entschieden, dass ich in Meppen nicht weitermachen möchte und hatte dann das Glück, dass ich dann beim VfL Osnabrück die Möglichkeit hatte, im NLZ als administrativer Leiter einzusteigen. Und es war für mich dann eigentlich auch mal wieder ganz angenehm, mal so direkt in dem Ort zu arbeiten, wo man auch wirklich wohnt. Und das war auch jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich sehr angenehm, auch mal immer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und ja, es war aber dann nichtsdestotrotz eine befristete Stelle über 2 Jahre und der Verein hatte sich dann dafür entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern, ligaunabhängig. Und deswegen war ich dann wieder, wie man so schön sagt, auf dem Markt und bin dann natürlich sehr glücklich, dass es dann letztendlich so gekommen ist, dass ich heute hier sitze.
Verlieren wir noch mal 2, 3 Sätze drüber. Was macht man als administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums? Das klingt so ein bisschen sehr nach Bürojob.
Ist es auch. Ist auch ein totaler Bürojob. Es ist schon so, dass du dann am Ende, je nach Konstellation und je nach NLZ, in Osnabrück waren es dann 7 Mannschaften, die im Spielbetrieb sind, von der U11 bis zur U19. Und dass man da den ganzen Spielbetrieb organisiert, alles, was dazugehört, ob das Fahrten sind, ob das Testspiele sind, ob das die ganzen Genehmigungen und Spielberechtigungen und Transferlisten. Also eigentlich ist es die Aufgabe, den Spiel- und Trainingsbetrieb der Mannschaften zu organisieren.
Aber dadurch, dass du nun in den vergangenen 2 Jahren sehr dicht am Nachwuchs dran warst, haben wir natürlich große Hoffnung, dass die Nachwuchsakademie des FC Hansa, die ja natürlich auch ein bisschen näher ans Herz gewachsen ist, als es vielleicht bei manch anderem der Fall wäre.
Ja, also und so wie wir es vorhin auch schon besprochen hatten, nicht zuletzt aus meiner Historie, ich bin schon auch sehr dankbar, dass ich so diese Ausbildung bei Carl Zeiss Jena so genießen durfte und dass ich auch weiß, wie wichtig es ist, dass ob es jetzt Trainer oder sportliche Leiter auch auf, darauf setzen und auch den jungen Spielern eine Chance geben. Und natürlich gehört da auch mal ein Fehler dazu und da muss man aber auch das im Prinzip ja mit einkalkulieren, dass nicht irgendwie jeder gleich fehlerfrei ist, aber es ist trotzdem ein großes Faustpfand, wenn man eine gute Jugendausbildung hat und diesen Aufwand betreibt, dann hat man den als Verein auch zu nutzen und dann ist es auch völlig klar, dass wenn Talente sich entwickeln, dass man die dann auch für oben mit einplant.
Jetzt haben wir zum Schluss noch ein paar Fragen von den Fans, die ich jetzt nicht so richtig kategorisieren möchte, sondern einfach noch, die ich auch ganz interessant fand, die ich noch mit einbauen möchte. Vielleicht da ein paar kurze Antworten dazu. Wie schätzt du denn die sportliche Qualität des aktuellen Kaders ein?
Also ich glaube, wenn man jetzt die Tabelle sieht und wenn man im letzten Jahr Fünfter wird und sich nochmal gezielt verstärkt, da würde ich sagen, dann spricht nichts dagegen, dass man besser ist als im letzten Jahr. Mhm. Und das Potenzial ist auch definitiv da.
Hast du Mitspracherecht gehabt bei den Entscheidungen, was Neuzugänge angeht? Oder war das dann tatsächlich alles noch vor deiner Zeit? Oder wurdest du zumindest bei der einen oder anderen Entscheidung zu Rate gezogen?
Also vor meiner Zeit, also vor dem 1.7. Jetzt nicht. Das ist auch nicht unbedingt die Idee. Aber jetzt seit Montag tausche ich mich mit Amir dann schon auch regelmäßig aus und das gehört auch dazu und wir kennen uns schon lange und vertrauen uns da und insofern ist das auch völlig legitim.
Wie sieht die aktuelle wirtschaftliche Situation aus? Wie lange kann man das auf hohem Niveau in der dritten Liga aushalten?
Also ich glaube, dass jetzt wirtschaftlich es beim FC Hansa Rostock gut aussieht und dass wir schon auch auf einem guten Kurs sind. Wenn ich es mir aussuchen könnte, hat man diesen Kurs natürlich lieber in der zweiten Liga. Aber es wird auch klar sein, jedes Jahr, was weiter dritte Liga oder was es bedeuten würde, dann muss man schon am Ende auch immer schauen, wie lange das so gut geht. Das ist jetzt für mich nicht möglich zu sagen, man kann so und so viele Jahre dritte Liga spielen. Im Fußball geht es immer weiter und der Ball rollt immer weiter, aber natürlich muss man dann irgendwann auch Abstriche machen und muss sagen, dann muss man auch vielleicht ein paar Kosten einsparen, aber das wäre zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, da irgendwie Jahreszahlen zu benennen.
Kannst du was zum Projekt Nachwuchsakademie im Tannenweg sagen oder sind das so Themen, an die du dich erst noch herantasten musst?
Also das Thema ist mir schon geläufig. Ich weiß, dass da ein Projekt existiert. Es wird aber aus meiner Sicht jetzt darum gehen, dass man auch mal das große Ganze sieht und die gesamte Infrastruktur sich jetzt erstmal einen Überblick verschafft, ob es nicht vielleicht hier durchaus auch Möglichkeiten gibt, Bedingungen zu verbessern. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die aktuell auf dem Tisch liegen. Aber es ist jetzt noch nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die Infrastruktur und Trainingsbedingungen für den gesamten Verein zu verbessern. Das wird immer ein Thema bleiben und wird auch sicherlich kurzfristig dann konkreter werden.
Wie sind deine Erwartungen an das Spiel gegen Aston Villa?
Ja, also ich glaube, es ist ein Highlight-Spiel für jeden Verein, wenn man so einen Gegner in der Vorbereitung mal spielen darf. Und wenn wir das auch noch als Heimspiel hier genießen können, freue ich mich einfach auf ein tolles Spiel. Würde es jetzt aber trotz alledem auch immer nicht überbewerten. Es ist ein schönes Highlight-Spiel und das sollen alle genießen. Und ich freue mich einfach auf ein interessantes Spiel.
Und wie sind deine Erwartungen an die Saison? Du hast es ja gerade schon kurz angerissen. Kann man Wörtchen im Aufstiegsrennen mitsprechen?
Das kann man auf jeden Fall. Ich halte nichts davon, irgendwie jetzt immer loszubrüllen, wir müssen aufsteigen. Das wollen auch ganz viele. Und wir müssen für uns eine bestmögliche Arbeit verrichten. Und dann haben wir gute Chancen, oben mit dabei zu sein. Also definitiv.
Zumal ja auch andere Mannschaften ähnliche Ambitionen haben, wenn man sich auch anschaut, wie sich Teams verstärkt haben. Dann rutscht immer mal einer rein, den vorher keiner auf dem Zettel hatte. Die Absteiger sind ja auch immer so eine Wundertüten. Also ein Selbstläufer wird es für keine Mannschaft in dieser dritten Liga.
Nein, und es ist auch wie jedes Jahr. Keiner weiß, wo er wirklich steht. Keiner weiß, wie er wirklich startet. Es ist auch heute nicht klar, welche Mannschaften am Ende irgendwie das Rennen machen. Es gibt genauso immer positive Überraschungen, es gibt negative Überraschungen. Da will ich mich jetzt aktuell nicht verrückt machen. Ich würde total bei mir selber bleiben und zusehen, dass man bestmöglich selber seine Spiele gestaltet. Und den Rest, das gehört dazu.
Begeisterte Heimspiele im Ostseestadion. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns alle hoffentlich freuen, auch ein bisschen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen auch hier wirklich eine Festung zu sein und die Heimspiele erstmal so erfolgreich wie möglich zu gestalten, das ist schon immer mehr als die halbe Miete.
Wie hat sich Hansa verändert seit deinem Weggang? Hast du da was sehr Offensichtliches wahrgenommen?
Ja, es ist schon in Summe alles nochmal eine Nummer größer geworden. Und natürlich hatten wir damals auch viele Zuschauer und eine tolle Stimmung, aber ich glaube, es ist in sich schon auch alles nochmal Minimum eine ganze Kategorie größer geworden. Ja.
Zum Schluss noch zwei Schmunzelfragen. Welche Erinnerungen hast du an den Ball, den du übers Stadiondach gejagt hast?
Na, ich bin ja jetzt froh, dass ich wieder hier bin, weil ich kann ihn ja jetzt suchen. Vielleicht ist er ja noch irgendwo. Ich weiß nicht, ob er jemals gefunden wurde, aber na, ist eine schöne Anekdote und wir lachen da heute auch noch drüber. Und ich würde es wahrscheinlich heute auch nicht mehr schaffen, da hochzuschießen. Das war damals aus der Situation heraus. Aber es ist doch schön, wenn das so ein kleiner Aufheller ist.
Ja, Aufgabe für dich beim Spiel Marten gegen Paula. Wirst du es einmal nochmal versuchen, bitte?
Ich würde es versuchen,
okay. Ja. Und letzte Frage finde ich mega lustig. Welchen Beruf hättest du im Mittelalter gehabt? Also allein sich mit dem Thema Mittelalter zu beschäftigen und dann auch einen Beruf. Hast du dich mal mit dieser Frage selber beschäftigt?
Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Aus meiner Historie heraus, wenn ich jetzt sage Maul, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie Zahnarzt gewesen. Ich weiß nicht, ob es damals schon Zahnarzt gab. Oder so vom Typ her wahrscheinlich eher der klassische Läufer von Ort zu Ort. So.
Ja, das kann mir beides tatsächlich gut vorstellen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwo nochmal die Möglichkeit, in vorherige Leben zu gucken, ob da was dabei gewesen ist. Vielen herzlichen Dank, dass du auch für diese beiden lustigen Fragen am Ende noch Zeit hattest. Ja, vielen herzlichen Dank, Ronny Maul, für deine Zeit. Ich kann mir vorstellen, die hättest du auch anders gut nutzen können. Aber die Hansa-Fans und Mitglieder freuen sich natürlich, so vieles, sowohl Privates als auch Berufliches von dir zu erfahren. Und deswegen vielen Dank, dass du dabei warst.
Es hat mir auch großen Spaß gemacht.
Ja, das war der Hansa-Podcast und Hansa-TV aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch für die vielen interessanten Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und abonniert uns einfach, da werdet ihr keine Folgen verpassen. Bis dahin alles Gute, keiner wird uns jemals trennen.